Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Den Predigttext lese ich uns aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich unser christliches Markenzeichen? Woran erkennt man uns? Ich denke, dieses Bibelwort antwortet darauf. Darum auch gleich mein erster Punkt. Unsere Frohbotschaft ist unsere Gotteskindschaft. Das ist etwas ganz Zentrales, was wir bedenken und glauben dürfen und was uns selbst trägt. Unsere Frohbotschaft ist unsere Gotteskindschaft. Aber darüber sollen wir jetzt nicht nur informiert sein, dass wir Gottes Kinder sind und dass die Liebe Gottes uns gilt. Das sollen wir jetzt auch einmal ganz neu empfinden. Denn was Gott selbst am meisten berührt und bewegt, ist nicht unsere Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu uns. Und im Zentrum des Evangeliums steht nicht unsere Liebe zu Gott, sondern seine Liebe zu uns. Was bewegt Gott am meisten? Die schlichte Antwort lautet Gott. Gott bewegt Gott am meisten. Und mancher stellt sich Gott im Himmel so vor, dass er Ausschau hält nach einem Überrest von Getreuen, die ihn heiß erwarten. Und dann überlegt Gott, soll ich nicht? Es gibt so viel zu tun im Himmel, soll ich auf die Erde gehen? Also gut, wenn ihr es unbedingt wollt, okay, komme ich halt. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, Gott ist verrückt vor Liebe zu uns. Gott ist regelrecht versessen auf uns. Wir lieben meistens jemanden nur, der das auch zu schätzen weiß. Wenn ich meinem Sohn einen Anzug schenke, dann will ich auch sehen, dass er ihn trägt und damit zeigt, dass er dieses Geschenks auch würdig ist. So funktioniert das bei uns. Gott dagegen schenkt einfach seine Liebe. Wem immer, wann immer, wie immer und wo immer. Wir haben Schmerzgrenzen und Ekelschranken. Gott kennt das nicht. Und wir können Gott durch nichts stoppen, uns zu lieben. Denn er hat an uns einen Narren gefressen. Gott ist nicht zu helfen. Gott kann sich selbst nicht helfen. So unfassbar ist seine Liebe. Und das schenkt uns jetzt eine neue Identität, damit wir nicht länger von anderen definiert werden. Woher beziehen wir eigentlich unsere Identität? Worauf gründen wir, was wir denken zu sein? Vielleicht auf unsere Arbeit, oder auf unsere Beziehungen, vielleicht auch auf unseren Besitz? Was bist du von Beruf? Und dann kommt eine Berufsbezeichnung. Aber das, was jemand tut, ist ja noch nicht das, was er ist. Das ist ja noch nicht seine Identität. Da gibt es Beziehungen, Mutter, Vater, Ehemann, Onkel, Opa, Boss. Aber das ist eher eine Rolle, auch nicht eine Identität. Oder einer sagt, das ist mein Haus, das ist mein Auto, das ist mein Konto, das ist meine Sammlung, das ist mein Hobby. Darf ich einen Rat geben? Gründen wir unsere Persönlichkeit und Identität niemals auf etwas, was wir verlieren können. Und das Einzige, was wir niemals verlieren können, ist die bedingungslose Liebe Gottes. Die schafft uns eine neue, wahre und bleibende Identität. Und die können wir auch nur von Gott empfangen und auf die Tatsache gründen, dass wir geliebt sind von Gott. Niemand kann uns das nehmen. Das heißt, dass ich jetzt nicht mehr identifiziert werde mit meinem Versagen, mit meinen Kämpfen oder meiner Vergangenheit. Bei den anonymen Alkoholikern ist das zum Beispiel anders. Die stellen sich, und jeder muss das so tun, am Anfang so vor: Hallo, ich heiße sowieso und bin Alkoholiker. Da wird dann die Identität eigentlich bezogen aus der größten Schwachheit. In einer christlichen Gemeinde dürfen wir so uns begegnen: Hallo, ich heiße so und so und ich bin ein Kind Gottes und kämpfe vielleicht gegen die Sucht. Aber das ist ein großer Unterschied, ob man durch die Sünde definiert wird und die Kämpfe und die Schwächen oder ob man als Kind Gottes identifiziert wird. Das ist meine neue Persönlichkeit, mein neuer Ausgangspunkt. Und das lässt uns aufhören, uns selbst oder wie andere zu betrachten. Wir sind nicht das, was wir an uns selbst wahrnehmen oder was andere an uns wahrnehmen, sondern wir sind das, was Gott an uns sieht. Und er weiß, wozu er uns bestimmt hat. Manchmal muss man ja allerlei Lügen hören. Wenn du nicht fesch bist, wenn du nicht gebildet bist, wenn du nicht begabt bist, wenn du nicht reich bist, dann giltst du nichts. Oder du bist zu alt, zu jung, zu schwer, zu krank. Da ist es wichtig, dass man seine Identität von Gott her bezieht. Und Gott sagt, das ist das Evangelium. Du bist von mir gedacht, von mir gewollt, von mir geplant. Du wirst von mir gebraucht, du wirst von mir geliebt. Unsere Frohbotschaft ist unsere Gotteskindschaft. Und ein zweites, unsere Leidenschaft ist unsere Gemeinschaft. Jeder träumt ja davon, dass er bei irgendwas Besonderem dabei ist, dass er bei irgendwas Besonderem zugehörig ist. Und Gott sagt, ich gebe euch eine geistliche Familie, zu der ihr gehören dürft, die euch unterstützt bei der Gestaltung eures Lebens. Ihr seid nämlich nicht dazu bestimmt, allein durch das Leben zu gehen. Ihr seid bestimmt dazu, Gott zu kennen und zu seiner Familie zu gehören. Wir alle wissen, dass wir uns besser in einer Gemeinschaft als allein entwickeln. Und bei Selbsthilfeplänen ist man oft mit sich selbst allein gelassen und dann muss man praktisch scheitern. Aber in der Familie Gottes darf ich wirkliche Veränderung erleben. Nur ist niemand automatisch in der Familie Gottes. Da muss man adoptiert werden, hineinadoptiert werden. Wie? Durch Jesus Christus. Denn er will nicht nur, dass ich an ihn glaube, sondern er will auch, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Ist jeder in der Familie Gottes? Nein, nur die Hineinadoptierten, die Hineinwiedergeborenen durch Wasser und Geist. Ist jeder ein Kind Gottes? Nein. Ist jeder geliebt von Gott? Ja, unbedingt. Gott hat niemand erschaffen, den er nicht lieben würde. Aber zur Familie Gottes gehört man durch einen Eintritt, durch ein Geborenwerden, durch eine geistliche Wiedergeburt. Was ist dann diese Familie, zu der ich dann gehören darf? Die ist kein Geschäft, keine Organisation, kein Club, eben eine Familie, wo man sich gegenseitig unterstützt und füreinander sorgt. Ohne das können wir nicht werden, was Gott sich von uns gedacht hat. Darum ist eine gute Gemeinde und auch unsere versucht das, um viele einzelne Kleingruppen konstruiert, wo eine große Menge in Kleingruppen sich versammelt und sich unterstützt. Und wer sich so einer Gruppe anschließt, der darf erleben, dass sein Glaube und sein Leben stabil wird und dass Gemeinschaft entsteht und dass gegenseitige Fürsorge passiert. Unsere Leidenschaft ist unsere Gemeinschaft. Und ein drittes: Unsere Jüngerschaft ist unsere Dienstbereitschaft. Worum geht es bei Jüngerschaft? Das ist ja ein eher fremdes Wort. Das kommt von den Jüngern her, die Jesus nachgefolgt sind. Und die sind dadurch gewachsen im Glauben und haben angefangen zu werden wie Jesus. Und das ist jetzt etwas, was Gott sich auch von uns denkt, dass wir immer mehr Christus gleichen, dass wir seine Charakterzüge tragen, dass wir anders leben, anders sind. Und wir sind bei der Veränderung des Lebens, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr nur immer abhängig allein von der Willenskraft. Wer sich durch seinen Willen verändern will, der erlebt, dass das oft nur für eine kurze Zeit möglich ist und dass man dann müde wird und aufgibt. Das ist das Scheitern auch vieler Diäten, weil man kreist irgendwie doch immer wieder um das Essen mit den Gedanken. Man wird nicht frei davon. Aber Kinder Gottes haben die Kraft Gottes zur Verfügung, eine Kraft, die von innen kommt. Und zwar ist das die Auferstehungskraft Jesu. Ich sage es immer gerne so: Der Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, um das Kind Gottes immer mehr wie den Sohn Gottes zu machen. Und dann wird man dadurch auch befähigt, einen Beitrag zu leisten. Das ist ja auch ein Traum von uns allen, irgendetwas beizutragen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Glaubende nicht gleich nach ihrer Glaubensentscheidung im Himmel landen. Denn Glaubende sind nicht für den Himmel erlöst, sondern für einen Dienst. Und mit unserem Dienst, den wir in unserer Gemeinde tun, dürfen wir bei etwas Unbeschreiblichem, Atemberaubendem und Unbegrenztem dabei sein, das von unbeschreiblicher Schönheit und von atemberaubender Kraft und von einem unbeschränkten Potenzial bestimmt ist. Die Kirche ist ja trotz aller Unkenrufe weiterhin ein Global Player. Und das am weitesten verbreitete, größte, stärkste Unternehmen der Weltgeschichte. Ich darf mit Stolz sagen, auch mit dem besten Produkt aller Zeiten, nämlich dem unerreichten und unvergleichlichen Evangelium, das Leben verändern kann und die Hoffnung der Welt ist. Und an seiner Ausbreitung mitzuarbeiten, das ist ein Vorrecht. Deswegen kennt die Bibel eigentlich keine Predigt-Junkies, die in die Gemeinde nur gehen, wenn ihre Bedürfnisse da befriedigt werden, sondern sie kennt Mitarbeitende, die fragen, welche Bedürfnisse anderer sie erfüllen dürfen. Es gilt, von der Betreuung zur Beteiligung vorzustoßen und von der Zuschauertribüne auf das Spielfeld zu wechseln. Darum will ich jetzt einmal nicht mehr nur beten, Herr, ich brauche dich, hilf mir, sondern Herr, gebrauche mich, um anderen zu helfen. Natürlich ist es auch okay, Diakonie zu empfangen, aber wer kann, sollte anderen die Liebe Gottes, die Diakonie Gottes gewähren. Denn jeder Mensch ist von Gott mit einer ganzen Menge bestimmter Fähigkeiten ausgestattet, die alle darauf warten, für Gott und den Mitmenschen eingesetzt zu werden. Und niemand als die Beschenkten selbst sind dazu in der Lage. Wenn ich meinen Beitrag in unserer Gemeinde nicht leiste, leistet ihn niemand meinen Beitrag. Und Christen, die in ihrer Gemeinde nicht mitwirken, lassen eigentlich den Leib Christi krank werden. Und die Bibel macht menschliche Größe nicht daran fest, wie vielen Menschen jemandem dienen, sondern wie vielen Menschen jemand dient. Mitarbeit in der Gemeinde hat zum Ziel, und das kann man ganz kurz sagen, mehr für mehr. Was bedeutet das? Das bedeutet, alles Gute tun, mit allen Mitteln auf alle Arten und Weisen, an allen Orten, zu allen Zeiten, für alle Menschen so lange wie möglich. Das ist unser Programm. Und dabei wird deutlich, ein sogenannter kleiner Dienst benötigt oft ein ganz großes Herz und macht gerade den großen Unterschied. Und manchmal entsteht ein wertvoller Dienst sogar aus einer Verletzung, Verwundung. Denn Gott liebt es ganz besonders, schwache Menschen zu gebrauchen. Schwächen sind bei ihm kein Hindernis für Mitarbeit. Gott lässt Beeinträchtigungen manchmal zu, weil eben seine Kraft am besten in den Schwachen zur Geltung kommt. Jedenfalls kann die Kraft des Heiligen Geistes eigentlich nur von denen in Anspruch genommen werden, die sich von Jesus zum Dienst rufen und senden lassen. Es gibt nicht Gottes Dienstauftrag, weil es Christen gibt, sondern es gibt Christen, weil es Gottes Dienstauftrag gibt. Und so braucht jetzt das Schiff, stellen wir es uns einmal so vor, das Schiff der Gemeinde braucht, bildlich ausgedrückt, was? Zum Beispiel Maschinisten, die sich die Hände schmutzig und Dampf machen. Das Gemeindeschiff braucht Matrosen, die die Ärmel hochkrempeln und sich nicht fürchten vor dem Sturm. Es braucht Kapitäne, die Karten lesen und navigieren können. Es braucht Funker, die den Kontakt nicht abreißen lassen. Und es braucht Stewards, die wissen, was jetzt gerade dran ist. Und als Christen sollen wir uns immer um das kümmern, was Gott kümmert. Und ihn kümmert das Verlorene. Und wenn es sich in unserer Gemeinde nicht mehr um die Verlorenen dreht, dreht sie sich nur mehr um sich selbst und ständig im Kreis. Viele frühere Rettungsdienste an den Meeren sind mit der Zeit mutiert zu Yachtclubs mit am Kai festgezurrten Luxusjachten. Die haben ihren Auftrag, ihren Rettersinn und ihre Leidenschaft eigentlich fahren lassen, wohl weil es gemütlicher ist, am Strand in der Sonne zu liegen. Doch manches Schiff, das sich Gemeinde nennt, tuckert heute nur mehr von der Küste zur nächsten, statt draußen auf der hohen See des Lebens in Seenot geratenen Jesus als Rettungsring zuzuwerfen. Darum machen wir das jetzt doch zu unserer Vision, zu unserer Lebensmitte. Verinnerlichen wir es. Unsere Frohbotschaft ist unsere Gotteskindschaft. Unsere Leidenschaft ist unsere Gemeinschaft. Unsere Jüngerschaft ist unsere Dienstbereitschaft. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe. Sie macht uns zu Kindern Gottes. Schenk uns neue Leidenschaft füreinander. Lass uns gestärkt werden im Glauben und wachsen in ihm. Und lass uns dir nachfolgen. Und hilf, dass wir einen Dienst finden und einen Platz ausfüllen, damit dein Reich gebaut wird. Und wir spüren dürfen, wir sind etwas bei ganz Großem dabei. Und wir dürfen etwas beitragen durch deine Gnade. Danke für deine unverdiente, unbegreifliche, unbezahlbare Liebe. Hilf, dass sie uns neu packt und verändert. Amen.